Bevor ich mich auch kurz vorstelle, also Daniel rief mich ja an und fragte: Mensch, kannst du am Sonntag diesen Dienst übernehmen? Und ja, ich hatte sofort ein Ja. Und ich hatte sofort auch den Bibeltext Galater 2, Vers 20 vor Augen und sagte noch zu ihm: Daniel, Galater 2, sagt er eben, wir sind wieso gerade im Galaterbrief? Da sagt er, ist sehr gut, dann ist es vielleicht für einige für euch eine Wiederholung. Aber vielleicht, wenn der Herr schenkt, sind auch ein paar neue Gedanken für den Einzelnen dabei. Ich hatte eine Gebetszeit gehabt und da habe an eure Gemeinde gedacht. Und ich möchte euch einen Bibelvers mitgeben, der mir so durch den Sinn ging. Und vielleicht kann man ihn für die Gemeinde so nehmen, vielleicht ist es auch nur für einen Einzelnen. Aber ich lese euch den mal vor aus Psalm 86. Und da steht geschrieben auf Vers 11: Lehre mich, Herr, deinen Weg. Ich will wandeln in deiner Wahrheit. Fasse mein Herz zusammen zur Furcht deines Namens. Ich will dich preisen, Herr, mein Gott, mit meinem ganzen Herzen und deinen Namen ewig verherrlichen. Oh, super. Ich bin mittlerweile im Alter, wo selbst die Brille nicht mehr hilft. Ich schreibe mir die Bibelverse schon raus. Ich habe schon mal an der Kanzel gestanden und denke so, oh, kann die eigene Bibel nicht mehr lesen. Vielleicht kurz zu meiner Person, also meine Frau und ich und mein Sohn. Wir sind in der Gemeinde in Herschburg. Wir sind schon seit ja, fast von Anfang an dabei. Mein Sohn ist mittlerweile auch in der Verkündigung. Und ja, ich habe ein Herzensanliegen. Das waren immer dieser Büchertisch, diese Büchertischarbeit. Und ich habe dann vor Jahren angefangen mit dem Büchertisch in Herschburg. Einmal im Monat, dann einmal im Monat auch in Amberg. Das war so, da ging mein Herz auf. Ab und zu durfte ich auch mal in der Verkündigung nach vorne gehen, ganz nett. Und leite zurzeit noch einen Bibelkreis in Bayreuth in einer EFG-Gemeinde, glaube ich, das ist eine EFG. Also eine ehemalige Brüdergemeinde. Zu meiner Person, wir kommen aus Neuhaus an der Pegnitz, das ist ja gar nicht so weit von hier. Ich bin verheiratet mit meiner Frau, der besseren Hälfte. Habe vier Kinder. Die sind selbstständig, also beziehungsweise meine Frau ist selbstständig, ich bin nur der Angestellte. Was ganz ehrlich, es hat lange Zeit gedauert, ich habe da echt gehadert mit so, ne? Aber ich habe Demut gelernt. Das ist nicht schlecht gewesen. Ja, ich glaube, das war es so zu meiner Person. Ihr Lieben, ich möchte heute Morgen mit euch über ein Thema sprechen. Und da möchte ich im Vorfeld nochmal Danke sagen. Ich dachte, wenn der Klaus jetzt noch 3 oder 4 Minuten länger spricht, dann könnte ich eigentlich sitzen bleiben. Also perfekte Einleitung zum Thema hin. Ein Thema, welches in der heutigen Christenheit selten gelehrt, kaum gelebt und häufig in Vergessenheit geraten ist. Ein Leben aus Glauben. Zieht an den neuen Menschen, der nach Christus geschaffen ist, oder anders ausgedrückt, Christus in uns. Dieser Text, über den wir heute sprechen werden, der liegt mir schon seit Monaten auf dem Herzen. Ich durfte in Neumarkt im Rahmen der Bibelschule, habe ich ein längeres Praktikum da gemacht, einmal drüber sprechen. Und ich muss wirklich sagen, ein Text, wenn wir die Tiefe ergreifen könnten, es würde sofort eine Revolution in unserem Leben sein. Es ist so wunderbar, was dieser Text aussagt, dieses Geheimnis, von dem wir heute hören werden. Und ich denke aber, sagen zu können, dass die meisten von uns, die ernsthaft ihren Glauben leben, sind schon sehr oft an diesen Punkt gekommen, wo Gottes Anspruch, welchen er uns in seinem Wort offenbart hat, nicht mit unserem Leben im Einklang steht. Und ist es nicht so auch, dass die größten Anstrengungen unsererseits immer wieder aufs Neue zum Scheitern verurteilt sind? Seien es Veränderungen in unserem Charakter, in unserem Wesen, das Ablegen von Sünden, kleine Glaubensschritte bloß. Klaus hat das vorhin so nett gesagt. Und wisst ihr, ich glaube, hier ist das Problem, was viele gläubige Menschen haben, weil sie sind nicht ihrer Stellung in Christus bewusst. Sie wissen um die Vergebung, die wir in Christus haben, aber dann hört es schon um biblische Inhalte in ihrem Leben meistens auf. Und wisst ihr, nicht umsonst spricht Paulus von einem Geheimnis. Und wir hatten das vorhin schon gehört im Kolosser 1, Vers 27. Also ich habe mir die Bibelstelle mal rausgeschrieben wegen meinen Augen, also wenn ich mal runtergucke. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Paulus spricht hier von einem Geheimnis, welches Gott offenbaren will, beziehungsweise in Christus geoffenbart hat. Ein Geheimnis, und da bin ich zu 100% von überzeugt, wenn es erkannt und geglaubt ist, zu einer Offenbarung für unser ganzes Leben wird. Ein Leben in Heiligkeit, siegreich und würdig zur Ehre Gottes leben zu können. Und da ist die Frage, wie kann das aussehen? Und seid ehrlich, versuchen wir selbst etwas zu tun, dann richten wir das Gesetz wieder auf. Bemühen wir uns selbst, misslingt es. Deshalb, wir müssen dieses Geheimnis verstehen. Wir müssen wissen, dass Christentum, und das ist so ganz elementar, was man immer so schnell vergisst, dass Christentum nicht mit unserem Handeln, sondern mit einer großen, schon vollendeten Tatsache beginnt. Wir sind erlöst, nicht durch unsere eigenen Werke oder durch unsere eigene Kraft, sondern allein aufgrund dessen, was der Herr Jesus für uns dort am Kreuz getan hat. Christliches Leben oder christlicher Wandel ist von seinem Anfang bis zu seinem Ende in der vollständigen Abhängigkeit von Jesus Christus zu führen. Ganz wichtig, dass man das verstanden hat. Das heißt, uns ist alles geschenkt, um ein Gott wohlgefälliges Leben führen zu können. Und wisst ihr, was unsere Verantwortung ist? Als Beschenkte zu leben. Das ist deine und meine Verantwortung, als beschenktes Kind Gottes zu leben. Zu erkennen und zu ergreifen, was Gott für uns bereitet hat in seinem vollbrachten Werk. Und ich möchte das nur mal sagen, weil ich diesen Satz so extrem wichtig finde. Deine und meine Verantwortung ist es, zu lernen, als Beschenkte zu leben. Im Glauben an Jesus Christus ist uns nicht allein Vergebung und Erlösung geschenkt, sondern auch ein Wandel in der Heiligung durch die Kraft des in uns wohnenden Heiligen Geistes. Vergessen wir immer so schnell. Wie sollten wir, Römerbrief, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und Vers 11, ist traumhaft. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Jesus, unserem Herrn. Halte dich dafür, dass du für die Sünde tot bist. Das ist ein Werk, was Jesus am Kreuz für uns geschaffen hat. Aber meine Verantwortung ist es, dieses anzunehmen. Ich bin der Sünde gestorben. Das sagt das Wort Gottes. Und ich glaube, ihr Lieben, wenn wir das verstehen und glauben, da wird sich unser Wandel, oder aus unserem Wandel wird ein Wandel, den man auch mit gelebtem Glauben bezeichnen könnte. Gelebter Glaube. Wisst ihr, wir reden immer so viel von Glauben. Kann jeder von euch wahrscheinlich irgendwas sagen, aber leben wir das auch? Und das ist ja diese große Frage. Und ich denke dann immer dran, und wir kennen ja alle so unsere Glaubensväter, jeder hat vielleicht so ein oder zwei. Ich habe auch einen alten Lutheraner, muss ich bekennen, aber einen Mann, durch den eine große Erweckung ausgebrochen ist. Und wenn ich mir das Leben dieser Menschen angucke, dann sehe ich etwas. Ich sehe, dass diese Menschen große Wunder erlebt haben. Aber ich sehe auch, dass sie durch viel Leid gegangen sind. Durch viel Leid und durch viel Verfolgung. Also Dinge, die uns ja bis jetzt zum Glück noch erspart sind. Aber ich sehe auch, dass viele von diesen Glaubenshelden freudig in den Tod gegangen sind. Und dann frage ich mich natürlich, wie kann das sein? Und ich sehe dieses Leben an und sehe, was ist das für ein Leben? Was hat das Leben geprägt von diesen Menschen? Und dann sehe ich eine Hingabe an Gott. Ein Leben aus Glauben und Zuversicht. Sie waren Beter. Sie wussten um ihre Abhängigkeit. Sie waren Anbeter und es war ihre Freude, ihren Vater im Himmel durch Jesus Christus anzubeten. Wisst ihr, wie die Schrift es sagt, ihr Zuhause war schon im Himmel. Sie waren hier auf Erden, aber eigentlich waren sie schon beim Heiland. Das ist Glaube. Sie lebten nur noch hier auf Erden. Aber genau das ist der Zustand, in dem auch wir sein sollten. Wir sollten uns dessen einfach bewusst sein. Unser Zuhause ist nicht hier. Und zu Hause ist beim Herrn. Sie waren schon im Gedanken und allem, was sie hatten, in der Ewigkeit bei ihrem Heiland. Und das ist das, was sie verstanden hatten, dass ihre Erlösung von der Sünde, also ihr ganzer Glaubenswandel, beruhte nicht darauf, was sie getan hatten oder tun konnten, sondern einzig allein darauf, was Gott in Christus bereits für sie getan hatte. Dort am Kreuz, haben wir gerade gelesen, ist unser alter Mensch, unser Ich, mitgerichtet worden. Römer 6, Vers 22. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligkeit, eine Frucht der Heiligkeit und das Ende oder als Ende das ewige Leben. Die Frucht des ewigen Lebens. Das ist so herrlich, wenn wir das in der Tiefe ergreifen könnten. Und hier wird das Gleichnis, von dem wir vorhin gehört haben, offenbar. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und um dieses Geheimnis soll es heute Morgen gehen. Christus in uns oder Christus lebt in uns. Und wir schlagen dazu auf heute den Text Galater 2, 18 bis 21. Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Drei Punkte aus diesem Text möchte ich heute mit euch betrachten. Zum Ersten, das Gesetz errettet nicht. Zum Zweiten, Christus in mir oder Christus in uns. Und zum Dritten, dieses Geheimnis im Glauben zu ergreifen. Bedenkt mal, ganz kurz, wer schreibt hier? Wer schreibt diesen Brief? Und wer waren die Empfänger? Wenn wir an den Apostel Paulus denken, dann sehen wir in ihm ja auch den Gelehrten, im Gesetz untadeligen Mann, gelehrt von dem größten damaligen Gesetzeslehrer. Paulus hatte seine ganze Hoffnung auf die Ewigkeit, auf das Wohlwollen Gottes, in seine Liebe und Treue im Einhalten des Gesetzes gelebt. Und wisst ihr, aus diesem Eifer heraus durfte es gar nicht sein für ihn, dass Gott Vergebung schenkt, allein im Glauben an den Herrn Jesus Christus durch dieses vollbrachte Werk auf Golgatha. Das war ein Unding, das konnte Paulus so nicht annehmen. Und wisst ihr, als Paulus dem Herrn von Damaskus begegnete, brach dieses ganze religiöse Bild zusammen. Die Lehre des Gesetzes, durch eigenes Handeln Gottes Wohlgefallen zu finden, verblasste. Es brach alles, wovon er überzeugt war, in sich zusammen. Die Lehre des Gesetzes oder die Lehre der Gesetzesgerechtigkeit wurde abgerissen. Das meint er mit den Worten, dass er diese Lehre niedergerissen hatte und nicht mehr bereit sei, diese wieder aufzurichten oder jemals darüber zu predigen. Und er sprach dies zu den Galatern. Das waren Christen. Und auch diese Irrlehrer, die zu den Galatern kamen, das waren auch Christen, das waren Judenchristen. Aber es waren dann Christen, und deshalb hat er sich so gegen dieses falsche Evangelium ausgesprochen, Christen, die meinten, wenn sie das Gesetz zusätzlich zu ihrem Glauben wieder aufrichten, wären sie Gott angenehmer. Ging damals um die Beschneidung, aber das kannst du auf jeden Bereich deines Lebens übertragen. Ich bin besser als die anderen, weil ich halte das Gesetz. Tja, was tust du? Aber wisst ihr, deshalb Paulus hat sich da so gegen gewehrt. Weil die Galater haben etwas falsch gemacht in diesem Moment. Sie haben etwas vergessen. Geistliche Reife bekomme ich nicht dadurch, dass ich das Gesetz einhalte oder versuche. Wisst ihr, wenn wir vergessen, was wir in Christus haben, wenn wir vergessen, dass wir in Christus allein gerechtfertigt sind, allein in ihm geheiligt sind, allein in und durch ihn abgesondert sind für Gott, den Vater, dann schleichen sich solche Lehren ein. Aber wenn ich erkannt habe, wer und was ich in Christus bin, und das war das, was Paulus den Galatern immer wieder gesagt hat, in Christus uns alles geschenkt. Und das ist das, was Paulus den Galatern beziehungsweise auch uns lehrt. Denn in dem Moment, wo du glaubst, dass das Halten von Gesetzen dich geistlicher macht, hast du den Weg der Gnade verlassen. So hart ist das. Du hast den Weg der Gnade verlassen, ein falsches Evangelium. Das war der Grund, warum Paulus da so gekämpft hat. Weil er sah, dass diese Menschen in Galatien so gut durchgestartet sind, im Geist angefangen haben und auf einmal im Fleisch vollenden. Das durfte nicht sein. Und diese Gefahr, ihr Lieben, besteht auch heute. Das dürfen wir mal nicht vergessen. Das war Anfang der Gemeinde Jesu. Und wir wissen, was die Schrift sagt, in den letzten Tagen Verführung, Verführung, Verführung. Ihr Lieben, und deshalb sage ich immer, schau auf das, was Christus für dich getan hat. Alleine er, nichts anderes. Durch das Halten bzw. den Versuch, alleine das Gesetz zu halten, entthrone ich Jesus Christus in meinem Leben. Ich sitze wieder auf dem Thron. Ich führe ein selbstbestimmtes Leben. Wisst ihr, wer so lebt oder wer so gelebt hat? Wir, als wir Sünder waren. Jesus, ja, okay, passt schon. Aber mein Leben bestimme ich selber. Aber das ist nicht das, was die Schrift sagt. Nur allein in Christus, ihr Lieben, ist uns Vergebung geschenkt. Nicht durch Gesetzeswerke. Allein im Glauben an Christus sind wir geliebt und angenommen. Nicht im Halten von Gesetzen. Allein in Christus sind uns die Kleider des Heils, der Gerechtigkeit geschenkt. Sie sind uns schon geschenkt. Wir müssen das lernen. Wir leben im Zeitalter der Gnade, nicht des Gesetzes. Wir haben in Christus alles. Und wisst ihr, wer dein schönes Zeugnis ist? Martin Luther. Und denk mal drüber nach, wir alle kennen ihn ja, den großen Reformator, aber es gibt ja so Teilschnitte, Abschnitte in seinem Leben. Und das war interessant, wie Martin Luther zum Glauben gekommen ist. Und ich will mal so ein paar kurze Worte dazu sagen. Martin Luther war auf der Suche nach einem gnädigen Gott. Und wir alle wissen, oder die meisten, er hat sich gepeinigt. Und wie wurde er gequält? Weil er das Gesetz nicht halten konnte. Seine Sünden haben ihn fast um den Verstand gebracht. Bis er zu der Gewissheit gelangte, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Das Gesetz hat ihn praktisch in Todesabgrund gestoßen. Dort, wo es keine Hoffnung mehr gibt. Der Glaube aber schenkt ihm Gewissheit und Frieden. Machte ihn zu dem großen Reformator, den wir auch heute noch, trotz vieler Dinge, die vielleicht auch schiefgelaufen sind, wirklich hier in Deutschland und weltweit viel zu verdanken haben. Gerecht allein aus Glauben. Nicht aus Gesetzeswerken. Und ich habe dazu einen Bibelvers, Römer 4, Vers 5, und das war der Bibelvers, den ich meinen Kindern als erstes immer zum Lernen gegeben habe. Herrlich. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Da steht nicht, dass wir irgendwelche Werke tun sollen. Alleine der Glaube. Und Römer 10, Vers 4, denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Muss ich jetzt noch irgendwas tun, um gerecht zu sein vor Gott? Muss ich irgendwelche Gesetze halten? Nein. Glauben. Christus alleine. Wenn wir das ergreifen, ihr Lieben, wird eine ganz neue Liebe, ein ganz neuer Friede unser Herz durchfluten, weil ich weiß, in Christus ist mir alles, alles geschenkt. Und wie schnell, ihr Lieben, vergessen wir das. Wisst ihr, und deswegen ist Paulus nicht bereit gewesen, diese Lehre wieder aufzurichten oder zu verkünden. Im Galater 2, Vers 19, kommen wir so in den Text hinein, sagt Paulus, er starb durch das Gesetz. Und die Frage ist, was hat er damit gemeint? Wisst ihr, das Gesetz verurteilt den Menschen zum Tode. Das musst du wissen, das Gesetz verurteilt dich zum Tode. Warum? Weil wir es nicht halten können. Und es hat dieses Todesurteil auch vollzogen. Da ist nichts mehr, was mir helfen könnte. Das Gesetz spricht mir jedes Lebensrecht ab. Und so starb ich dem Gesetz. Paulus ist tot für das Gesetz. Warum? Da er das Todesurteil des Gesetzes als für gerecht annahm. Paulus wusste, das Gesetz hat recht. Aber ich kann es nicht halten. Ich kann es nicht halten. Und Paulus selber, dem ja der Herr das Evangelium selbst gegeben hatte, berichtet uns davon, dass wir das annehmen. Wisst ihr, Paulus und auch Luther, sie ergriffen die Gnadenhand Gottes in Christus Jesus. Der Glaube alleine. Das ist doch die Herrlichkeit des Evangeliums. Ich muss nichts mehr tun, weil Gott für mich alles getan hat. Das ist der Unterschied zu allen Religionen dieser Welt. Christus hat alles für mich schon vollbracht. Alleine das Kreuz. Ich kannte die alten Prediger, die haben immer ganz gerne vom Kreuz geredet. Und es ist eigentlich auch die schönste Botschaft. Dann hatte ich mal einen so einen Prediger gehört, damals, ich bin auch froh, dass ich aus dieser Glaubensrichtung ausgestiegen bin. Ich glaube, das habe ich jetzt nett gesagt. Ne? Der sagte, ihr lieben Leute, das gibt Christen, die hängen immer nur am Kreuz rum. Wir haben das Kreuz doch schon längst hinter uns. Okay? Ich sage euch, lieben Leute, wenn ihr das Kreuz verlasst, verlasst ihr Christus. Dort am Kreuz, dort ist unser Platz. Dort am Kreuz begegne ich Jesus. Dort am Kreuz gehe ich abends hin und bringe meine Sünden wieder hin. Am Kreuz ist mir alles geschenkt. Dort am Kreuz hat Gott seinen Sohn für mich gerichtet. Grauenvoll sterben lassen. Das Gesetz, ihr Lieben, ist uns gegeben, der Zweck des Gesetzes, dass wir endlich aufhören, uns selbst zu leben. Und stattdessen ein Leben für Gott in Christus. Oder Galaterbrief sagt, das Gesetz ist ein Zuchtmeister auf Christus hin. Zuchtmeister bedeutet so viel, wenn du es versuchst zu halten, wirst du merken, du kannst es nicht. Keiner von uns ist in der Lage, das Gesetz zu halten. Denn wären wir in der Lage, hätte Christus nicht in diese Welt kommen müssen. Dann wäre dieser Tod überflüssig gewesen. Aber er war es nicht. Und Gott in seiner Gnade hat uns schon von Anfang der Bibel an gezeigt, es wird einen Rettungsweg, einen Retter geben, unseren Herrn Jesus. Und wie traurig, dass so wenige Menschen das annehmen. Christus allein, er hat das Gericht an seinem Leib dort auf Golgathas Kreuz getragen. Und jetzt müssen wir nur noch erkennen, dass dieser Tod auch unser Tod ist. Seine Auferstehung, auch die unsere. Und ich will das nochmal ganz kurz auf den Punkt bringen. Willst du nach dem Gesetz leben, so wird dir das Gesetz zum Richter werden. Lebst du aus Gottes Gnade, die uns durch Christus teil wurde, bist du frei. Dir ist vergeben. Und das müssen wir annehmen. Darin müssen wir leben. Das muss ein Teil unseres Wandels sein. Ich muss darin wachsen. Das ist es in der Anfechtung, in der Not, immer auf Jesus. Ich kann es nicht. Klaus hat es vorhin gesagt. Wer bin ich? Aber in dir ist mir alles geschenkt. Das ist diese herrliche Botschaft vom Kreuz. Kommen wir zu Punkt 2. Christus in mir oder Christus in uns? Wir haben gerade eben gehört, dass wir mit Christus gekreuzigt sind, dass wir dem Gesetz gestorben sind. Jetzt aber lesen wir, dass Christus in uns lebt. Und welche Auswirkung sollte dies mit sich bringen? Nun, Paulus bringt es auf den Punkt. Ich mag das, wenn einer so ganz kurz, knapp und prägnant sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus Jesus lebt in mir. Evangelium. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus Jesus lebt in mir. Schön. Das finde ich total schön, wenn du das wiederholst. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus Jesus lebt in mir. Wann fange ich an, das endlich zu glauben? Das ist ja die Botschaft. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus Jesus lebt in mir. Und das ist das Erste, was Paulus tat und was er auch erkannte. Es hilft oder es erhielt sich für tot in Christus. Ich bin tot. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das sagt die Schrift. Aber er sagt noch weiter, aber er ist jetzt mein Leben. Ich bin tot und er ist jetzt mein Leben. Und jetzt denkt mal drüber nach. Also ich kenne also meinem eigenen Leben. Für viele Christen ist das ein Ziel. Die Erfüllung ihres Lebens. Irgendetwas, was sie einmal erreichen wollen. Wir streben danach. Wir wollen doch dem Herrn immer ähnlicher werden. Sein Leben soll doch in uns immer größer werden. Aber wisst ihr was? Paulus spricht hier nicht von einer Hoffnung oder von einem Ziel, das wir irgendwann mal in der Zukunft erreichen werden. Paulus spricht hier von einer Tatsache, die schon geschehen ist. Das ist ein Unterschied. Das ist was komplett anderes. Und ich sage dir, bist du ein wiedergeborener Christ, dann lebt Christus in dir. Und zwar heute, und jetzt und nicht erst in Zukunft. Die Schrift sagt uns im 2. Korinther 6, Vers 16, denn ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes oder des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen. Was ist das für eine Verheißung? Ich will in ihnen wohnen. Ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Wem gilt das? Jedem, der durch Christus von Neuem geboren wurde. Aber wisst ihr, weil Christus jetzt in uns lebt, brauchen wir nicht mehr uns selbst zu leben. Christus möchte sein Leben durch uns führen. Und das ist was ganz anderes. Wir müssen nicht mehr versuchen, mit aller Kraft unser Leben zu gestalten. Überlegt einmal, was die Schrift sagt, wie wir leben sollten. Ich lese mal, zähle mal so, nur ganz wenige Punkte auf. Nun, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen. Uns selbst verleugnen, ein reines, sündloses Leben führen, Gottes Willen vollbringen, die Feinde lieben, Gottes Ehre suchen, allzeit vergebungsbereit. Und ich sage mal, die Liste könnte man noch unendlich verlängern. Und wisst ihr, das ist auch richtig. Ich sage nicht, dass das falsch ist, das ist richtig. Die Frage ist nur, wie gehe ich an die Sache ran? Wie sieht mein Wandel aus? Wie kann das geschehen, dass ich in diesen wunderbaren Heilstatsachen lebe, ohne dass ich ins Gesetz zurückfalle? Wisst ihr, ich glaube, dass viele Gläubige sich mühen, wirklich mühen, Tag für Tag. Ich glaube, dass viele Gläubige schon aufgehört haben, weil sie sagen, Christsein ist so schwer. Viele sagen, Christ sein, wenn du es wirklich ernsthaft leben möchtest, das ist ja so schwer und mühselig. Und wenn ich dann noch in Verhaltensweisen zurückfalle, in Sünden zum Beispiel, Sünden, die ich schon längst abgelegt habe und mich dann meinem Gewissen auch noch anklagt, dann stellt sich doch die Frage, wie kann man da noch Freude und Frieden Gottes haben? Und die Frage ist berechtigt. Ist es nicht eher so, dass wir dann in unserer stillen Zeit, wir beten um Kraft. Wir beten um Liebe. Interessant, wenn ich die Verheißung Gottes nicht weiß, die Bibel sagt, seine Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Das sagt die Schrift. Wie kann ich jetzt noch für etwas beten, was ich schon längst habe? Wir beten um Liebe, wie ich gesagt, ne? Wir beten darum, um die Feinde lieben zu können. Und kaum sagt er wieder ein falsches Wort. Dann zeige ich euch, wo die Feindesliebe ist. Ja, ist doch so, ne? Wir haben doch nicht alle, haben die meisten von uns haben doch eine schöne Maske auf. Weil wir wollen ja schön, gerade auch im Gottesdienst, immer schön christlich sein. Aber die Frage, die sich auch hier wieder stellt, ist, warum haben wir so wenig Sieg in unserem Leben? Warum haben wir so wenig Sieg? Hat uns Christus nicht den Sieg errungen dort auf Golgatha? In Römer 7, Vers 18, dieser ganz bekannte Text, da beschreibt Paulus diesen Zustand. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Das Gute tun zu wollen, ist aber nicht vollbringen zu können. Wisst ihr, das kann jedes Glaubensleben zermürben. Das kann es völlig ruinieren. Aber jetzt hört mir genau zu. Das verlangt Gott auch gar nicht von uns. Das ist ja die schöne, die herrliche Botschaft. Was der Herr möchte, ist, dass er sein Leben durch uns leben kann. Es geht nicht darum, dem Herrn Jesus nachzuahmen, wie es viele Kulte machen, auch die katholische Kirche, ne, die ja versuchen, etwas nachzuahmen, was man gar nicht nachahmen kann. Stolz darauf zu sein, dass ich viel bete und viel faste. Kraft für die Nachfolge. Um auf irgendwelchen christlichen Pfaden zu wandeln, die ich mir selber irgendwo mal ausgemalt habe. Wisst ihr, unser Weg muss derselbe Weg sein, den Paulus gegangen ist, als er sagte, und nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist das Geheimnis, welches Gott durch Paulus offenbart hat. Es ist dieses stellvertretende Leben, nicht mehr wir sind es, sondern Christus in uns. Und dann dreht sich alles. Wenn ich das begriffen habe, hört alles Mühen in meinem Leben auf. Wenn ich verstehe, dass der Heilige Geist in mir Christus verherrlichen möchte. Nicht mehr ich. Nun aber lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und wir müssen ja ehrlich sein. Also vielleicht ist es bei euch nicht so. Aber ich weiß in meinem Leben und ich musste schmerzhaft in einigen Situationen erleben, was es bedeutet, wenn mein Ich Oberhand gewinnt. Kennt ihr das? Mein Ich, hör mal, das ist ja christlich veranlagt. Mein Ich ist so gewaltig, dass ich in meinen besten Zeiten echt gedacht habe, boah, wenn die anderen Christen so geistlich wären wie du, ihr lacht, kennt ihr das? Wenn die alle so geistlich wären wie ich, dann würde es in der Gemeinde Jesu anders aussehen. Boah, das müsste man sich mal überlegen. Das ist Hochmut vom Allerfeinsten. Und wisst ihr was? Die Schrift sagt, das lässt sich Gott nicht gefallen. In meinem Gedanken habe ich in jedem Ort hier schon ein Missionswerk gebaut. Boah, weil ich so cool bin. Ja, ich sehe kein einziges. Jedenfalls von mir gegründet. Gott lässt es nicht zu. Gott baut seine Gemeinde, aber bestimmt nicht mit irgendwelchen hochmütigen, stolzen Dienern. Christus in uns, das ist das Geheimnis. Und das müssen wir begreifen, damit unser Leben ganz neu gestaltet wird. Unser Ich müssen wir im Tode halten. Martin Luther sagte das damals, also Paulus redet vom Tod oder Todesstoß. Martin Luther sagte es mal ganz anders, sagte, du musst deinen alten Menschen täglich ersäufen. Und das bringt es auf den Punkt. Also das mag ich an dieser alten deutschen Sprache. Du musst ihn täglich ersäufen. Das heißt, ich muss täglich diesen Glaubensschritt machen. Ich sage, Herr Jesus, nicht mehr ich lebe, sondern du durch mich. Ich will gar nicht mehr leben, weil wenn ich was zu tun und zu sagen hätte, dann gibt es ein heilloses Chaos. Wenn du aber dein Leben durch mich führst, wenn der Heilige Geist den Freiraum hat, mich ganz anders neu zu gestalten, nämlich in das Bild des unseres Heilands hinein, dann verändert sich dein Leben. Paulus sagte, mein Leben ist jetzt Christus. Weshalb hast du gesagt? Ja, aber nur 10 Minuten. Das hattest du vorhin auch mal gesagt, ne? Christus, der Quell unseres Lebens. Wow. Das habe ich aufgeschrieben. Ne? Christus, der Quell unseres Lebens. Aber genau das und so sollte es sein. Wisst ihr, Lieben, wir leben ja in einem sterblichen Leib. Und den sollen wir auch als schwache Werkzeuge benutzen. Aber wir leben aus Glauben. Unser Glaube, wisst ihr, was er offenbart? Mein Glaube offenbart meine Verbundenheit mit Christus. Macht euch mal Gedanken drüber. Mein Glaube offenbart meine Verbundenheit mit dem Herrn Jesus. Umso mehr ich ihm glaube, umso mehr ich sein Wort für mich annehme, umso mehr ehre ich ihn. Ich habe nachher mal ein Zeugnis, hoffentlich vergesse ich das nicht. In jeder Gemeinde, wo ich bis jetzt gepredigt habe, habe ich dieses Zeugnis gesagt. Das ist so herrlich. Aber das ist das, was wir verstehen müssen. Was ich aber jetzt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ist das nicht herrlich? Der mich geliebt hat. Das war ein vor vielen Jahren, also da bin ich wirklich förmlich zusammengebrochen, als ich diesen Vers gelesen habe im Römerbrief. Und er liebte mich, als ich noch sein Feind war. Und ihr wisst ja sehr wenig aus meinem Leben, aber ich war wirklich ein Feind Gottes. Also ich habe, da möchte ich gar nicht drüber reden. Aber wenn du dann liest, er hat mich geliebt, als ich sein Feind war, dann stehst du da, dann hast du keine Worte mehr. Er hat mich nicht geliebt, weil ich irgendwelche Werke vollbracht habe, weil ich so ein toller Typ bin. Das war ich nicht. Ich war ein Sünder durch und durch. Und trotzdem hat er mich geliebt und hat sein Leben für mich gegeben. Wow, warum sollte ich jetzt dieses alte Leben weiterleben wollen? Er hat sich für mich hingegeben, obwohl ich ein Sünder bin. Das ist so gewaltig. Und nicht nur, dass er sich hingegeben hat, er hat mich geliebt. Geliebt, geliebt. Und überlegt euch mal, wer das sagt. Gott sagt, ich liebe dich. Das ist eine andere Liebe, mit der wir miteinander umgehen. Ich habe dich geliebt bis in den Tod. Paulus wusste das. Paulus war auch ein Feind Gottes. Überlegt mal, er hat die Gemeinde verfolgt. Denkt mal allein die Geschichte von Stephanus. Wenn ich das mitkriege, er hielt die Kleider derer, die ihn gesteinigt haben. Aber Paulus erkannte das. Er erkannte, Gott ist ein Gott der Liebe. Und wisst ihr, das müssen wir annehmen. Jeder von uns, immer wieder ganz neu. Ganz persönlich, wenn ich sage, wir sind geliebt, ist das schön. Da kann man auch toll drüber predigen, aber wenn ich dann die Einzelnen frage, weißt du eigentlich, dass du geliebt bist? Ja, jeder von uns ist geliebt. Unendlich geliebt. Göttliche Liebe, die kein Ende nimmt. Wir sind, jeder eins von uns, ein Geliebter Gottes. Und aus dieser Liebe heraus verlangt Gott nichts von uns. Nichts, was er nicht im Vorfeld uns schon geschenkt hat. Ist das nicht herrlich? Er hat uns alles geschenkt, um ein Gott wohlgefälliges Leben führen zu können. Er verlangt nichts von uns. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, bin ich bereit, diesen Glaubensweg zu gehen, mein Ich in den Tod zu geben und dem Herrn Jesus Christus durch mich sein Leben führen zu lassen? Oder halte ich weiter fest an meinen eigenen fleischlichen Bemühen? Alles, was mein Leben prägt, ist eine Frage, die du dir selber stellen musst. Bin ich bereit, diesen Schritt zu gehen? Und das hat Konsequenzen. Das hat ernsthafte Konsequenzen. Dein ganzes Leben wird sich verändern. Kommen wir zum Punkt 3, das Geheimnis, in uns im Glauben zu ergreifen. So. Also ich dachte mal, was sagst du das jetzt irgendwie so? Ne? Man hat immer sowas Lehrerhaftes. Aber ich muss euch etwas sagen. Lass uns ein bisschen über biblischen Glauben reden. Kurz erläutern. Da gibt es ein paar Sachen, die man unterscheiden muss. Zum einen gibt es Verheißungen, die Gott in der Zukunft für uns tun wird. Habe ich draußen gesehen, Heft Entrückung. Das ist eine Verheißung, wird geschehen in der Zukunft. Es gibt aber auch Tatsachen, die Dinge, die Gott schon vollbracht hat. Zum Beispiel, der Jesus Christus starb am Kreuz für uns, für die ganze Welt. Das ist eine göttliche, schon vollbrachte Tatsache. Glaubst du das, wirst du errettet. Verwirfst du es, gehst du verloren. So eine Tatsache. Und es gibt die Verheißungen, was der Herr im Leben von Gläubigen geschenkt hat. Also Dinge, Geschenke, die uns gegeben sind. Und obwohl Gott diese wunderbaren Tatsachen in seinen Verheißungen geschaffen hat, also sein stellvertretendes Sterben zum Beispiel, gehen, so schlimm es ist, die meisten Menschen verloren. Warum? Weil sie Gottes Verheißungen nicht angenommen haben. Aber wisst ihr, was das Schlimme ist? Und ich beziehe mich da selbst mit ein. Genauso verhalten sich auch viele Christen. Sie nehmen das schon Vollbrachte oder diese vollbrachten Glaubenstatsachen einfach nicht an und wundern sich dann, dass ihr Leben so sieglos ist. In Hebräer 11, Vers 1 haben wir die Definition vom Glauben. Es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Diese Verheißungen sind Tatsachen. Sie sind uns geschenkt. Und diese Tatsachen müssen wir ergreifen. Das noch funktioniert's, ich bin noch fast fertig, aber ich melde mich dann bei dir, ne? In weiser Vorausschau habe ich immer alles dick unterstrichen. Und immer so groß geschrieben irgendwie, ne? Das ist dann immer ganz peinlich, wenn du irgendwo drin hängst. Okay. Also wenn Gott kein Lügner ist, und davon bin ich zu 100% überzeugt, dann sind seine Verheißungen göttlich und wahr. Und jetzt versuchen wir mal so zwei Beispiele. Ein Mensch, der blind ist, der kann diese Welt mit seinen Farben nicht erkennen. Unmöglich. Kann er nicht, er ist blind. Ein Mensch, der taub ist, da könnt ihr die schönsten Melodien hier spielen. Er wird sie nicht hören können. Aber viele Christen verhalten sich genau wie diese blinden und wie diese tauben Menschen. Sie sind nicht bereit, dem Herrn wirklich zu vertrauen. Versteht ihr? Hier geht es nicht um dein Heil. Absolut nicht. Dein Heil haben wir im Glauben an Christus. Das ist festgemacht. Absolut. Aber dieser Wandel in Christus, das, was Gott uns versprochen hat, ist für viele nicht greifbar oder nicht gehbar, weil sie die Heilstatsachen für sich nicht annehmen. Zu vertrauen, Christus zu vertrauen, einen Glaubensschritt zu wagen. Wisst ihr, dieser persönliche Unglaube, und da müsst ihr ehrlich sein, ne, beweist eigentlich, dass ich keine Veränderung will. Es ist immer traurig, aber es ist halt so, ne? Dieser Glaube, Unglaube beweist, okay, ich bin eigentlich so mit meinem Leben zufrieden, das passt. So kann es weitergehen. Ist auch in Ordnung, weil deswegen geht keiner verloren. Aber die Schönheiten, das, was Gott uns in Christus angeboten hat oder womit er uns beschenkt hat, das bleibt verloren in deinem Leben. Und wer weiß, was Gott aus deinem Leben gerne gemacht hätte, wenn du einfach immer gesagt hättest, ja. Ich will das gut. Ich will dir vertrauen. Du bist mein Vater in Christus Jesus. Du hast mich so reich beschenkt. Ich will den Weg gehen, den du für mich vorgezeichnet hast. Wisst ihr, ich glaube, dass das ganz einfach ist. Weil Glauben ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die ich ganz persönlich treffe. Eine Entscheidung, die ich jetzt in diesem Moment treffen kann. Ob ich dem Herrn Jesus vertrauen will. Und ich meine, in jeder Situation meines Lebens, wir haben das zum Beispiel vorhin auch gehört von den Kranken, will ich Gott vertrauen in der Not oder will ich hadern und klagen? Das ist das, was offen ist. Der Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Vor was soll ich mich fürchten? Ja, seid doch mal ehrlich. Vor was soll ich mich fürchten, wenn der Herr gesagt, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel auf Erden? Wow. Ja, Leute, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Wisst ihr, was das bedeutet? Das ist eine Revolution, wenn ich das annehmen kann. Mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Dem Herrn Jesus zu vertrauen oder nicht, das ist deine persönliche Entscheidung. Aber überlegt euch mal. Zu vertrauen, zu glauben, gleich zu Anfang, dass Gott meine Gerechtigkeit ist, meine Heiligung, meine Stärke, meine Kraft, meine Sicherheit, mein Hirte, dass ich in ihm ein Überwinder bin, dass ich weit überwinde, nicht aus meiner Kraft, er schenkt es mir. Dass der Heilige Geist, dass ich ein Tempel des Heiligen Geistes bin, dass Gott sein Leben durch mich leben möchte, das sagt die Schrift. Lasst es uns glauben. Kleine Schritte zu machen, sagt, danke, Herr Jesus, danke, dass du mich gerecht gemacht hast. Danke, dass ich ein Überwinder bin. Herr, ich stehe hier vor einem Berg voller Schwierigkeiten. Ich stehe vor Sünden, mit denen ich nicht fertig werde. Wirst du auch nicht fertig werden. Aber weil du in mir lebst, überwinde ich weit. Nicht ich, du durch mich. Das ist Glaube. Und ich selber, ich bin ja nicht erst seit gestern gläubig, fange ganz neu an, das zu verstehen. Das ist dieses Geheimnis, was sich vor uns offenbart, was Gott in Christus für uns geschaffen hat. Ah ja, das Zeugnis. Ich möchte euch ein Zeugnis sagen. Habe ich mir gestern ganz kurz hier reingeschrieben. Zeugnis. Vielleicht geht das ja einem von euch auch so. Ich war junggläubig, also was weiß ich, 2, 3, 4 Jahre gläubig gewesen. Und dann immer, wenn wir diese wunderschönen Lieder gesungen haben, und gerade wenn dann solche Texte kamen, ich erhebe dich in alle Ewigkeit, ich habe dich lieb von ganzem Herzen, ich will nachfolgen und so weiter und so fort. Dann habe ich manchmal gedacht, das ist schön zu singen, aber ich weiß gar nicht, Herr Jesus, ob ich dich wirklich lieb habe. Hast du dich schon mal gefragt, ob du den Herrn Jesus wirklich lieb hast? Also ich habe mich das gefragt. Und wisst ihr, was das Schlimmste war? Ich habe gelitten, weil ich diese Frage nicht beantworten konnte. Ich konnte mir nicht die Frage beantworten, habe ich den Herrn Jesus lieb oder habe ich ihn nicht lieb? Ich meine, reden ist einfach. Das habe ich wirklich lange Zeit mit mir rumgeschleppt und irgendwann habe ich gedacht, wisst ihr was, jetzt gehe ich mal zu jemandem, dem ich vertraue, einem alten Bruder in Christus. Und dann sagte ich, lieber Bruder, ich habe ein Problem, ich habe ein echtes Problem. Ich weiß nicht, ob ich den Herrn Jesus wirklich lieb habe. Woran kann ich erkennen, ob ich den Herrn Jesus wirklich lieb habe? Und dann sah dieser alte Bruder mich an und lächelte und sagte, das ist ganz einfach. Das ist so einfach. An deiner Liebe zum Wort Gottes erkennst du, wie sehr und wie groß deine Liebe zu Christus ist. Umso größer deine Liebe zu Gott ist, umso mehr vertraust du seinem Wort. Wenn du dem Gott Gottes nicht mehr träumst, und die Schrift sagt, er ist das Fleisch gewordene Wort. Wenn ich die Bibel betrachte, sehe ich Christus. Wenn ich ihm nicht glaube, dann ist meine Liebe ganz klein. Aber wenn ich anfange, seinem Wort Vertrauen und Glauben zu schenken und erlebe, wie Gottes Verheißungen sich in meinem Leben erfüllen, dann beweist sich diese Liebe. Wisst ihr was? Weil Gott treu ist. Er ist treu. Er steht zu seinen Verheißungen. Wenn der Herr Jesus Ja sagt, dann meint er Ja. Lasst uns ihm vertrauen. Okay, ich kriege die Kurve, wir kommen zum Schluss. Wir haben also gehört, das Gesetz kann uns nicht retten. Das Gesetz nicht, irgendwelche Werke oder was weiß ich. Wir haben gehört, dass Christus in allen Gläubigen lebt. Dieses neue Leben, was wir durch den Glauben an Herrn Jesus geschenkt bekommen haben. Wir haben gehört, dass dazu, damit dieses Leben in uns Raum gewinnt, dass wir eine Glaubenshinwendung haben müssen. Ich muss das annehmen im Glauben. Diese Tatsachen dessen, was Gott für mich geschaffen hat. Und jetzt will ich euch, an jeden eins von euch heute Morgen herausfordern und Mut machen. Das Leben eines Christen sollte immer ein Glaubensleben sein. In allen Bereichen deines Lebens. Egal, wie groß oder wie klein. Gott möchte uns in jedem Teil unseres Lebens, weil er alles, er hat unser ganzes Leben in seiner Hand, möchte, dass wir ihm vertrauen. In den guten Tagen und auch in den schweren Tagen. Weil wir wissen, dass dem Herrn nichts unmöglich ist. Ihm ist nichts unmöglich. aber wir sollten anfangen zu leben. Und dann haben wir gehört, dass dazu eine Entscheidung vonnöten ist. Eine Entscheidung, die ich in einem Gebet in Jesu Namen vor mich trage. Und ich habe mal ein Gebet aufgelistet für mich. Und vielleicht, ich lese euch das vor, und vielleicht ist da was für euch bei. So ein Gebet für mich heißt ungefähr folgendermaßen: Herr Jesus Christus, ich danke dir und erkenne an, dass du mein Leben bist. Du bist mein Leben. Ich danke dir, dass ich nicht mehr aus meiner eigenen Kraft leben muss, sondern dass du dein Leben durch mich führen möchtest und auch sollst. Und wenn Zweifel und Anfechtung kommen immer, über mich kommen, werde ich widerstehen und ich werde mich weigern, in meiner eigenen Kraft zu widerstehen, sondern ich werde mich darauf verlassen, ich werde vertrauen, dass du für mich siegst. Wisst ihr, wie ich das sagen kann? Weil ich weiß, dass der Jesus am Kreuz gesiegt hat. Dein Leben durch mich lässt mich meine Feinde lieben und dein Wort in diese Welt tragen. Denn was ich jetzt lebe, im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und so wünsche ich einem jedem von euch Glaubensmut. Habt Vertrauen an die Verheißung Gottes und ihr werdet Wunder sehen. Ich verspreche euch das, weil Gottes Wort es sagt. Veränderung wird sofort sein, wenn ich anfange, meinem Heiland zu vertrauen. Wenn ich ihm von ganzem Herzen vertraue. Und wisst ihr, das ist ein Prozess. Das kommt noch wirklich zu Ende. Es ist ein Prozess. Es fängt ganz klein an, aber es wächst. Senfkorn wächst. Das sagt der Jesus. Es fängt ganz klein an, aber es wird zu einem Baum mit einer Krone werden. Das ist, was der Jesus an jedem von euch sagt. Vertrau mir. Vertrau mir. Vertrau mir. Zweifel doch nicht. Vertrau mir. Ich habe alles für dich bereitet. Ich möchte für euch beten und dann übergebe ich. 6 Minuten, das geht. Lieber Vater, wir danken dem heiligen Namen Jesus Christus, dass wir in dieser Zeit der Gnade leben dürfen. Und es ist so gut, Herr Jesus, zu wissen, dass du bei uns bist, aber dass du in uns lebst durch deinen Geist. Und so bitte ich, Herr Jesus, in deiner Gnade, Herr, dass du uns dein Wort groß machst, dass ein jeder von uns wächst im Glauben. Dass wir diese Zeit, die du uns schenkst, gerade wie wir es auch jetzt heute Morgen gehört haben im Gebet, dieser Zeit, wo noch Freiheit ist, dass wir uns entwickeln, dass diese Gemeinde sich entwickelt, Herr Jesus, und ein Zeugnis ist in dieser Welt, ein Zeugnis von dir. Herr, schenke, dass keiner von uns in seinem Namen oder in seiner Kraft dir nachfolgt oder dir dienen möchte, sondern zeige, liebster Heiland, schenke Verständnis, o Herr, dass wir erkennen, dass wir alle eins sind in dir und dass wir alle beschenkt sind, Herr, mit demselben Heiligen Geist und dass du selbst es bist, der unser König ist, der uns verändert, der sein Leben durch uns leben möchte, zur Verherrlichung deines Namens. Herr, dann mögest du uns segnen und dich verherrlichen und deinen Namen groß machen, auch hier in dieser Versammlung. Amen.